In dieser Folge charakterisiere ich das zweite Lebensjahr siebt. Von 7 bis 14 Jahren, die Zeit steht unter der Entwicklungsphase, die Welt ist schön. Hier finden ganz andere Entwicklungsprozesse statt. Der sogenannte Äther, der Lebensbildeleib, geboren und damit gehen auch bestimmte Veränderungen in der Wahrnehmung, in der Welt des Kindes einher. Man spricht auch von der Schulreife. Die Schulreife hat ein Kind dann, wenn die Zähne anfangen, sich zu lockern und die eigenen Zähne treten hervor. Die Schulreife geht also mit einer Art Trennung und einer Trennung von den alten Zähnen, den Milchzähnen, die noch aus der elterlichen Substanz erbaut waren, und jetzt hat das Kind eine eigene Substanz gebaut. Die eigenen Zähne kommen zum Vorschein, stoßen durch. Und dieses Phänomen, diese Erscheinung, die wir ja überall beobachten können in diesem Zeitraum, geht auch mit einer Trennung einher, mit einer Trennung von der inneren Verbundenheit mit der Mama, diese feinstoffliche Nabelschnur, die die meisten Mamas spüren können, wie diese weiter wird. Sie wird loser, sie ist noch nicht ganz weg, aber sie wird loser. Und das ist auch wichtig, damit das Kind seinen Individualisierungsprozess gehen kann. Das ist eine Notwendigkeit, diese Trennungsprozesse. Und wir machen im Laufe unseres Lebens einige Trennungsprozesse durch, diese krisenhaften Übergänge, die uns im Endeffekt in der Entwicklung unterstützen. Und je nachdem, wie krisenhaft, wie viel Ressourcen wir dabei zur Verfügung haben, kann das natürlich Verletzungen hinterlassen. Bedürfnisse, die in diesen Krisenmomenten vielleicht nicht gesehen wurden, nicht richtig begleitet wurden von unseren Eltern. Das kann dann natürlich etwas hinterlassen, dem wir uns widmen dürfen, früher oder später. Die Schulreife geht also mit einer neuen Geburt oder einer neuen Trennung einher. Das unsichtbare Lebensband der Kräfte, die das Kind noch mit der Mutter verbunden hat, das kennen die meisten Mama, dieses unsichtbare Band, was vorher die Nabelschnur im Mutterleib war, das ist dann, wenn der kindliche Körper geboren ist, das ist dann so dieses unsichtbare Band, was uns verbindet mit unseren Kindern. Und das wird mit den Jahren immer weiter, immer loser. Und in dieser Zeit, um das siebte Lebensjahr herum, meistens schon früher, löst es sich. So, und das ist wichtig, denn nur so kann die Individualisierung dieses Lebensleibes, der dadurch freigesetzt wird, möglich gemacht. Das Kind ist nun physisch vital nicht mehr von der Mutter abhängig, aber immer noch weiterhin im seelischen Bereich. Und nach der Ausbildung der inneren Organe, des physischen Leibes, der Leib ist jetzt richtig kräftig und es werden jetzt hier andere Kräfte freigesetzt, die jetzt zum Lernen gebraucht werden können. Die Schulreife setzt ein. Die Lernfähigkeit entfaltet sich durch Fantasie, durch Vorstellungskräfte, die vorher noch so nicht da waren. Und das Gedächtnis entwickelt sich. Wiederholungen, Gefühls- und Willenstätigkeiten, die spielen hier eine große Rolle. Und immer noch, die Nachahmung spielt hier immer noch eine große Rolle. So ungefähr bis zum siebten Lebensjahr ist das Hauptlernobjekt die Nachahmung. Ja? Also hier große Moralpredigten und an die Moral zu appellieren, funktioniert nicht. Denn die Nachahmung über die Sinneswahrnehmung, das ist das, worüber die Kinder in dieser Zeit lernen. Hauptsächlich. Und im zweiten Lebensjahr siebt, in dieser Zeit, ist das seelisch-geistige an der Reifung der rhythmischen Organe, Herz, Lunge und an dem Gefühlsleben beteiligt. Also hier werden die Rhythmen entwickelt, weiterentwickelt. Das Kind atmet nicht nur Luft, sondern es atmet die ganze Welt ein und aus. So können wir uns das vorstellen. Die Kinder sind in ihrer inneren Wahrnehmung, in ihrem Erleben mit der Welt verbunden. Sie sind nicht in der Welt, sondern sie sind eins mit der Welt. So können wir uns das vorstellen. Die sind noch verwoben damit, ist diese Trennung, ich und die Welt, ist noch nicht da. Damit wir unsere Kinder verstehen können, wie sie die Welt erleben. Die sind da quasi mit eingewoben. Und gleichzeitig ist da schon ein Außen, das sich dem anderen zuwendet. Ja, die Klassenkameraden sind häufig wichtiger im Unterricht als der Lehrer. Der soziale Kontakt ist maßgebend für die weitere soziale Entwicklung im Leben. Das ist auch ein wesentlicher Teil in dieser Zeit. Und der Lehrer und zum Teil auch noch die Eltern werden Vermittler zwischen der Welt und dem Kind. Es prägen sich Weltkonzepte der Erwachsenen in das Kind ein. Später fragt man sich, wieso habe ich denn so ein Weltbild, so ein Bild von der Welt? Das ist das, was wir übernehmen. In dieser Zeit prägt sich unser Weltbild. Die Welt ist schön oder eben nicht. Hier sollten wir darauf besonders achten und Rücksicht nehmen, wie wir von unseren Mitmenschen vor unseren Kindern sprechen, wie wir von der Welt da draußen sprechen. Was für ein Bild, was für ein Weltbild vermittle ich hier meinem Kind? In der Rückerinnerung, also wenn du dich selbst zurückerinnerst, finden wir häufig irgendeinen Lehrer, der ein Stück weit daran beteiligt war oder den wir verantwortlich machen, ein Stück weit für bestimmte Aspekte unseres Weltbildes. Normen und Verhaltensregeln prägen sich hier besonders stark ein. Wie habe ich zu sein, um dazuzugehören? Also auch das Gefühl der Zugehörigkeit ist hier enorm. Die Angst vor Ablehnung, nicht mehr dazuzugehören, wird hier geprägt. Viele denken jetzt vielleicht an ihre Schulzeit zurück. Und der eine wird vielleicht von zu autoritären Vorgaben schier erstickt, zu viel Kontrolle, während dem anderen zu wenige Normen mitgegeben wurden, die ihm eine nicht altersgemäße Freiheit erlauben. Und das ist auch nicht gut in dieser Zeit, denn Kinder brauchen hier immer noch einen sicheren Rahmen, in dem sie gewisse Freiheiten haben, doch die Urteilsfähigkeit ist hier noch nicht entwickelt und zu viele, ja, Entscheidungsräume verunsichern das Kind und machen ein wackeliges Fundament, lassen das Kind in einem unsicheren inneren Erleben zurück. Keine Grenzen gesetzt zu bekommen, kann man wie ein zu starkes Ausatmen erleben. Zu starke Grenzen wiederum führen eher zu einer Introvertiertheit und zu schwache Grenzen eher zu einer Extrovertiertheit. Doch das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Das ist nur ein Anhaltspunkt. Natürlich spielen hier auch noch Temperament und die spätere Selbsterziehung eine Rolle. Und wenn wir hier zwischen starker und schwacher Grenzsetzung im zweiten Jahr SIPT sprechen, dann ist hier auch wieder ein Rhythmus, der hier angelegt werden sollte. Denn dieser Rhythmus ist die Grundlage, dass wir später in unserem Erwachsenenleben durch unsere eigene Arbeit ein Gleichgewicht in uns erleben können. Uns selbst in ein Gleichgewicht bringen können durch diese Rhythmen, die in diesem Lebensjahr SIPT etabliert werden. Also komplette anti-autoritäre Erziehung ist ein Schwimmen im offenen Meer und da ist nichts zum Festhalten. So können wir uns das vorstellen. Kinder brauchen Rhythmen, sie brauchen Regeln, die ihnen Halt und Sicherheit geben, damit sie in sich sicher fühlen. Da ist jemand, der kümmert sich um mich, aber nicht zu starke Grenzen, da diese oft Widerstände hervorrufen. Also gewisse Entscheidungsspielräume sollten hier auch gegeben sein. Der Rahmen, die Grenzen sollten der Sicherheit dienen und der ganz klaren Orientierung. Klarheit schafft Orientierung und Orientierung gibt Sicherheit. Und kann ich als Erwachsener einen anderen Menschen gegenüber Grenzen setzen? Das wird hier auch angelegt. Wie gut konnten deine Eltern damals für dich gesunde Grenzen setzen und diese auch konsequent einhalten? Oder waren die Grenzen heute hier und morgen dort? Das ist nicht stabil. Und frage dich einmal, wie gut gelingt es dir heute als erwachsene Frau oder Mann, als Mama oder Papa, ganz gesunde, klare Grenzen zu setzen, in der Familie, im Privatleben, aber auch im beruflichen Leben, auch in deinen Freundschaften. Kannst du gut für dich selbst sorgen, für dich selbst einstehen und sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Wie gut kannst du für dich selbst sorgen und deine Grenzen setzen? schützen. Denn wir lassen ja auch nicht jeden mit seinen schmutzigen Schuhen in unsere Häuser oder in unsere Wohnungen eintreten. Und so ist das auch im emotional-psychischen Bereich gemeint, ja, hier gesunde Grenzen zu setzen. Stopp. Und habe ich Ehrfurcht gegenüber anderen, eine Art, ja, Anerkennung, eine Autorität kennengelernt. Eine gesunde, natürliche Autorität ist damit gemeint. Nicht das despotische Extrem davon, sondern wir sprechen hier von natürlichen Autoritäten. Das ist, wenn ein Mensch authentisch ist und ganz klar kommuniziert und respektvoll kommuniziert. Das ist eine natürliche Autorität. Und dahin dürfen wir uns alle hin entwickeln. Das dürfen wir alle zum Ausdruck bringen. Die Liebe spielt hier auch eine wesentliche Rolle. Ich lerne von den Menschen, die ich lieben kann, die ich respektiere und die auch mich lieben und respektieren und verstehen. Dann wird Lernen wirklich nachhaltig und geht tief. Das Ich- und Du-Prinzip pendelt sich ein. Ich bin ich und du bist du. Diese Grenzen sind klarer geworden. Das väterliche und das mütterliche Prinzip in der Erziehung spielen hier eine große Rolle. Und das eigene Zuhause, die Geschwister, die Freundschaften spielen hier jetzt eine ganz besondere Rolle. Gewohnheiten prägen sich in dieser Lebensepoche stark ein. Jetzt entfalten sich auch verschiedene Temperamente. Die kommen jetzt zum Tragen. Vorher war das Kind mit dem physischen Leib beschäftigt. Und hier kommen jetzt, in dieser Zeit kommt der eigene Charakter stärker zur Geltung. Das, was angelegt ist in der kindlichen Seele, entfaltet sich jetzt immer mehr und zeigt sich nach außen. Raum- und Zeiterlebnisse spielen hier eine ganz große Rolle. Die Jahresrhythmen, kalendarisches Erlernen, Uhrzeiten, Monats-, Wochen-, Tagesrhythmen, die können jetzt in die Erziehung mit hineingebracht werden, in den Alltag, in das Leben irgendwie zelebriert werden. Da gibt es wunderbare Möglichkeiten, Jahreszeiten, Tische zu machen, wunderbare Kalender den Kindern vorzuhalten oder ihnen mit ihnen gemeinsam etwas zu basteln, was der Jahreszeit entspricht und eben einen Rhythmus zu etablieren, der gesundend ist. Künstlerischer Unterricht, Musizieren, Malen, Plastizieren, Bewegungskunst, Theater, all das findet jetzt Raum. Es macht nicht viel Sinn, unter das vorher in der Zeit des Gymnasten Musikinstrumente dem Kind näher bringen zu wollen. Denn erst mit dieser Lernfähigkeit um das 7. Lebensjahr herum, also um den Zahnwechsel herum, macht das wirklich Sinn, weil hier einfach ein anderes Lernen möglich ist. Erinnern ist hier anders möglich. Das Gedächtnis, Erinnerungsspiele, das kommt jetzt hinzu. Kunst, Sport, Bewegung, Spiel, Freizeit und so weiter, all das sollte in einem harmonischen Rhythmus einander abwechseln. Also Spiel- und Lernzeiten sollten harmonisch und ausgewogen im Alltag etabliert werden. Auch eine gewisse, ja, religiöse Erziehung ist ein Element vom Gefühlserlebnis des Kindes. Können wir an etwas glauben und uns Hoffnungen machen gegen Angst und Mutlosigkeit? Also auch etwas, was größer vielleicht ist als wir selbst. Es muss nicht einer Religion angehören, doch der Glaube an vielleicht höhere Mächte oder an Natur, an etwas, was dem Kind eine innere Ehrfurcht in einem gesunden Maße, etwas, was die Verehrung des Kindes in Anspruch nimmt. Kinder sind in dieser Zeit von 7 bis 14 Jahren, die suchen sich irgendwas Größeres. Oftmals werden dann große Idole gesucht aus dem Pop-Bereich, ne, Musik- und künstlerischen Bereich. Doch das kann auch mit anderen Dingen geschehen. Also hier können wir auch unseren Kindern Erlebnisse geben, die das ästhetische Gefühl im Leben im Sinne von die Welt ist schön nähren. Künstlerisch aktiv zu werden, mit Farben zu arbeiten, mit Kneten, mit verschiedenen Materialien. Und ein besonderes Augenmerk sollte hierbei auch auf das 9. Lebensjahr gelegt werden. Denn jetzt erwacht das Ich im Gefühlsleben. Hier fühle ich anders als meine Mama und meine Geschwister. Das ist eine besondere Zeit, denn vorher war ich irgendwie noch in der Einheitssuppe, will ich nicht nennen, das klingt so abwertend, in so einem Einheitserleben. Und auf einmal passiert da so eine Trennung. Also um das 9. Lebensjahr erleben Kinder eine Trennung, dass sie sich fühlen, dass sie sich plötzlich alleine fühlen in ihrem Gefühlserleben. Sie fühlen sich dann oft unverstanden. Und das kann mit einer Krise einhergehen. Ja, ich fühle mich anders als meine Mama oder als meine Geschwister oder als meine Klassenkameraden. Auch die Bereiche von Armut und Reichtum werden plötzlich viel stärker erlebt und wahrgenommen. Und die Beziehung zu den Eltern, Geschwistern, Freunden und Lehrern verändert sich. Das Gefühl für gerechte Behandlung, für Bestrafung und Belohnung wird viel intensiver. Aber auch Einsamkeitserlebnisse verstärken sich. Es ist wie so eine Art Vorankündigung für die Adoleszenz, also Vorpubertät nennen das viele. Und ja, mit dem 12. Lebensjahr beginnt dann die sogenannte Präpubertät. Das Kind ist nicht wirklich Kind mehr, die Kindheit ist weg, aber das Neue, der Teenager, ist auch noch nicht erwacht. Und es ist so ein Zwischenbereich, was auch vielen Kindern krisenhaft erscheint oder für uns Eltern auch von außen als eine Krise des Kindes beobachtet werden kann. Die Frage, ob die Arbeit dann als Pflicht oder Freude erlebt wird oder ob man gar schon Geld verdienen muss, weil es notwendig ist oder ob man Geld als Belohnung bekommt, damit man lernt, das Eigentum von anderen zu respektieren. All das sind prägende Elemente für das spätere soziale Leben, die hier ganz, ganz wichtig sind in dieser Phase. Das Innen und Außen wird klarer. Vorher war das alles so ein bisschen, das Kind war eingewoben und auf einmal ist es so draußen. Ich bin in der Welt, nicht mehr mit der Welt verwoben, sondern so ich und die Welt. Da passiert diese Trennung und das ist so das Krisenhafte, was wir bei vielen Kindern erleben können, wo wir schon beobachten können, dass 12-jährige Kinder depressive Verstimmungen haben oder auch immer mehr Kinder- und Jugendtherapeuten zum Einsatz kommen müssen, da diese Zeit oftmals wenig Beachtung findet, diese Krisen wenig gesehen werden von Pädagogen, aber auch von den Eltern. Und damit möchte ich sensibilisieren für diese besondere Zeit um das 9. und 12. Lebensjahr, weil sie sehr schmerzhaft sein kann, weil es mit einer Art Trennung verbunden ist. Und das sind Krisenmomente, Übergänge, die immer mit einer Trennung verbunden sind, weil das Alte weg ist. Es ist der Verlust der Kindheit, dieser Unbeschwertheit. Und das Neue ist noch nicht so da. Und das ist ein sehr, sehr fragiler, sehr wackeliger Zustand. Ebenso kann das bei vielen Kindern um das 7. Lebensjahr passieren, wenn sie wackelige Zähne bekommen. Das heißt, im Volksmund sagt man, wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Also auch das innere Erleben hier kann bei Kindern sehr störrisch sein, sehr mit sehr viel Frusterleben verbunden sein, weil sich die Lernfähigkeit kommt dazu, also die Schulreife kommt dazu, das ganze Denken und Wahrnehmen des Kindes verändert sich, es kommt neue Dimensionen dazu und das Kind kann total überfordert sein, nicht mehr wissen, was es will nicht dies, es will das, man kann dem Kind nichts recht machen, es kann eine sehr turbulente Zeit sein für Eltern und Kinder. Merkt euch das, wenn die Zähne wackeln, dann passiert ganz, ganz viel mit der Innenwelt unserer Kinder und ebenso auch die Zeit um das 9. und 12. Lebensjahr. Hier trennt sich nämlich das innere Gefühlserleben, da erwacht das eigene Ich im Kind, wo vorher noch eine Art kollektives Verbundensein im Erleben, im Gefühlserleben vorherrschend war, ist da jetzt auf einmal so eine Trennung da, so ein Ich. Und das kommt mit dem Gefühl, ich fühle mich alleine. Niemand versteht mich, niemand sieht mich. Und hier sind auch bei einigen diese Urwunden entstanden. Ich werde nicht gesehen, niemand sieht mich, dieses Nicht-Gesehen-Werden, das hat oftmals hier seine Ursachen um das Rubikon des 9. und 12. Lebensjahrs. Wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, Biografiearbeit machen möchtest, weil das wichtig ist, um eine Art Ordnung zu bekommen in den eigenen Lebenslauf, in das eigene Verständnis, wie wurde ich geprägt, wie bin ich heute, was macht das alles mit mir und wie kann ich bestimmte Dinge auch auflösen, damit es leichter werden kann? Ich meine, das wollen wir ja alle. Wir wollen, dass es leichter wird. Wir wollen resilient sein. Wir wollen die Leichtigkeit behalten, auch wenn es im Außen turbulent zur Sache geht. Ja, dann wollen wir emotional stabil sein. Wir wollen den Überblick behalten, klar sein und ja, die Kontrolle auch behalten? Und wie kann es mir gelingen, trotz meiner vielleicht schwierigen Prägung, diesen Zustand im Hier und Jetzt zu optimieren, zu verbessern und generell alles andere einfacher zu machen? Und hierfür habe ich den Parental Leadership Circle gegründet, der wöchentlich stattfindet. Das sind kleine Gruppen von gleichgesinnten Menschen, die an sich selbst arbeiten wollen, die ihre eigenen Ressourcen erkennen und stärken möchten, die Lösungen finden wollen für aktuelle Themen im Alltag und bestimmte Situationen vielleicht näher beleuchten möchten und liebevollen Gemeinschaft dich zu zeigen mit dem, wer du bist und an dir zu arbeiten und sanft bestimmte Themen zu bewegen in einem wunderbar geborgenen Rahmen, dann bist du herzlich willkommen. Schreib mir gerne eine E-Mail und je nachdem, vielleicht gibt es eine Warteliste, vielleicht ist direkt ein Platz frei. Das kann ich jetzt noch nicht sagen und an dieser Stelle wünsche ich dir eine achtsame Beobachtung von deinem Kind und auch den Anteilen in dir, die jetzt vielleicht in Erinnerung gebracht wurden, die sanft und liebevoll anzuschauen, anzunehmen und alles Liebe für dich und deine Familie. Deine Anna Beck.